Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Neuen Text, neue Bilder, neue Musik oder Videos mit generativer AI erstellen. Rückwärts in die Gegenwart planendes Backcasting, fiktionale Persona-based Stories oder vielleicht das Video-Prototyping nutzen. Das sind alles sehr nützliche Tools für innovative Design- und Kommunikationsprozesse. Aber nur im Dialog zwischen Menschen entsteht das wirklich Neue, sagt unser heutiger Gast. Willkommen im DDcast, dem Podcast des Deutschen Design Clubs. Kurt Friedrich ist unser heutiger Gast. Er ist ein sogenannter Serial Entrepreneur, hat also in seiner Karriere mehr als nur eine Firma gegründet. Er hat einen Meisterbrief als Raumausstatter, ein Diplom der HFG Offenbach, Urkunden und Medaillen, denn er war Leistungssportler im Springreiten. Schon als Kind hat er auf dem Feld und im Stall ausgeholfen. Später für den Schulranzenhersteller Stern Jakob die Scoutranzen designt. Er war dabei immer selbstständig. Und das merkt man auch an seinem Denken. Mit Kurt spricht jetzt mein Kollege Georg Christoph Bertsch. Im Dialog entsteht das Neue, ist das Motto unseres heutigen Studiogasts, des Designers, Serial Entrepreneurs und. Kurt Friedrich. Zu dem und, kommen wir dann gleich nochmal. Hallo Kurt.
Hallo Georg, grüß dich.
Ja, das ist natürlich sehr viel Programmatik drin, in dem im Dialog entsteht das Neue. Das ist ein Motto. Das ist aber natürlich auch ein super Auftakt für ein DDcast-Gespräch. Was ist für dich denn ein guter Dialog?
Ja, das kann sehr umfänglich sein, die Antwort. Also auf jeden Fall sollte ein Dialog immer in Augenhöhe sein. Er sollte geprägt sein von Offenheit. Er sollte nicht verletzend sein, der Dialog. Also einfach mit Ich-Botschaften auch zu reden. Ich finde immer wichtig, dass eine hohe Präsenz dabei ist. Wenn jemand dreimal aufs Handy guckt im Dialog, dann ist es schon kein Dialog mehr, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist eine Möglichkeit, einen Raum zu schaffen zwischen zwei oder mehreren Personen. Und das ist, glaube ich, auch für mich so der Punkt, warum das für mich mein Slogan oder mein Claim oder ist. Dass ich über die Jahre gemerkt habe, dort entsteht Neues. Also zwischen dir und mir heute in dem Gespräch, deswegen ist das ein ganz guter Einstand, mal schauen, was heute Neues zwischen uns beiden hier im Gespräch, im Dialog entstehen kann.
Ja, für mich ist es schon interessant, der Begriff Raum. Es gibt natürlich einen faktischen, also physischen Raum, der zwischen uns beiden entsteht, also durch Luft gekennzeichnet ist und durch zwei Mikrofone in dem Fall. Aber es gibt auch eine Haltung natürlich, also du sitzt sehr aufrecht. Das heißt also, dass diesen Dialog führen heißt sprechen und offensichtlich auch körperlich anwesend sein.
Ja, das hatte ich mit Präsenz gemeint. Und Präsenz drückt sich natürlich in allen möglichen, es drückt sich auch körperlich aus. Also wie ich dir gegenüber sitze, dass ich dich anschaue, dass ich die Verbindung aufnehme oder die Bindung. Das sind alles Faktoren, die entscheidend sind, glaube ich, um einen guten Dialog zu führen.
Das sind ja auch Themen, die im Social Design, also im Sinne der Social Interaction, eine große Rolle spielt. Also sozusagen die gleichzeitige Anwesenheit von mehreren, die sich auch wertschätzen. Wir haben ja in diesem Jahr mit dem DDC Award, du bist ja auch DDC-Mitglied, auf dem Prinzipien der Permakultur, also der baut darauf auf. Ne? Das ist ja, Permakultur ist ja ein prinzipiell systemischer Ansatz. Und du beschäftigst dich ja seit Jahrzehnten, in dem kann man wirklich sagen, mit systemischen regenerativen Prinzipien, also Stichwort Waldorfpädagogik oder auch deine Designagentur für nachhaltige Gestaltung.
Was bedeutet denn das Regenerative und Systemische für einen Designprozess?
Ja, das Regenerative sind zwei unterschiedliche Begriffe, die auch eine Überschneidung bilden. Das Regenerative heißt ja, dass ich irgendwie schaue, was ist erneuerbar, wir erzeugen ja Dinge, also sei es kommunikative Sachen oder auch Produkte. Und wie steht das Ganze in Verbindung mit einer Erneuerung? Also wie viel Material setze ich ein? Wie kann ich Prozesse steuern? Und das Ganze geht natürlich auf den Begriff Kreislaufwirtschaft hinaus. Also das ist so dieser Punkt, wo dieses Regenerative, denke ich, wunderbar aufgefangen wird und auch für uns als Designer ein ganz wichtiger Punkt ist, der seit Jahrzehnten schon natürlich im Diskurs ist, aber immer, immer wichtiger wird und jetzt, denke ich, auch mehr an Gewicht bekommt. Das Systemische beschäftigt sich mit dem Thema, dass man die Ganzheit betrachtet, also dass man nicht einzelne Faktoren oder Menschen in Systemen nur betrachtet und bewertet auch, sondern dass man schaut, wie agieren Menschen in Systemen und wie ist die Interaktion der Beteiligten in Systemen. Vielleicht ein Bild dazu wäre das Mobile. Wenn man beim Mobile irgendwie einen Teil des Mobiles anstößt, sieht man sehr gut, dass sich alle Teile mitbewegen. Manche stärker, manche leicht. Aber das ist, glaube ich, ein sehr, 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 sehr gutes Bild, um dieses Systemische zu verstehen. Nämlich, ich bin immer angestoßen von meinem Kontext oder meinen Kontexten, in denen ich mich bewege.
Das ist ja auch das, was mich bei diesem so Begriff wie Human-Machine-Interface immer stutzig macht, dass da eben nur die Schnittstelle, also mal ein Interface, in dem Fall ein Touchscreen oder was auch immer betrachtet wird, statt den Menschen in seiner gesamten sozialen Umwelt, in der er sich in dem Moment befindet, in dem er diese Maschine bedient, zu betrachten.
Ja, also das ist im Prinzip die Herausforderung, vom Detail aufs System zu blicken. Und nur dann, glaube ich, lassen sich dann auch Ableitungen, Herleitungen oder auch spannende neue Facetten oder Perspektiven für bestimmte auch Designaufgaben und Designherausforderungen finden, wenn dieses Spektrum einfach aufgemacht wird und man Zusammenhänge immer wieder mit betrachtet.
Da sind wir an der Stelle ja auch mit dem Begriff des Systemischen befasst. Und ich denke, das ist auch immer wichtig, nochmal klar abzugrenzen, systematisch und systemisch, weil das sehr gerne verwechselt wird und wirklich was komplett anderes ist.
Ja, das stimmt. Systematisch ist eigentlich eine planvolle Vorgehensweise, wo ich Schritt für Schritt Dinge abarbeite. Und systemisch betrachtet eher das Ganze und die Beziehung der Teile zueinander und die Beeinflussung der Teile zueinander. Das ist ein Riesenunterschied, weil das eine ist kann sehr linear sein und das andere ist eher holistisch vom Ansatz.
Du hast ja, finde ich, einen ganz wichtigen Punkt auch, du hast ja viele Jahre in einer sehr engen Beziehung mit Pferden verbracht. Also den gesamten Lebenszyklus miterlebt von Pferden und im Leistungssport, im Dressur- und Springreiten teilweise die ganze Woche verbracht oder zumindest die Wochenenden. Ich will ja hier jeden Speziesismus, also sogenannte arrogante Vorurteile gegenüber Tieren vermeiden, aber was können wir denn von Pferden lernen?
Das ist eine interessante Frage. Also für mich ist das Thema Partnerschaft da ganz weit vorne. Also zumindest als ich mit Pferden zu tun hatte, und das war ungefähr sehr intensiv 25 Jahre, so von 5 bis 30, würde ich sagen. Ja, da stellt sich einfach, wenn man mit Tieren oder mit Pferden im Speziellen umgeht, eine gewisse Partnerschaft ein, auch eine Akzeptanz, ein Vertrauen zu den Tieren. Und was auch natürlich beim Sport noch dazu kommt, ist das Thema des Einsatzes. Also das Pferd merkt, was ich für einen Einsatz bringe. Und zumindest war es bei mir so, ich konnte auch immer spüren, ob das Pferd mitmacht. Also ob das leistungsbereit ist, gerade wenn es um Springreiten geht. Ja, dann brauchen Pferd und Reiter brauchen den Mut, um die Hindernisse einfach zu überwinden. Und diese Interaktion, auch da wieder dieser Punkt, ich kann es nicht alleine tun, sondern ich muss mich auf mein Pferd verlassen, hat mich da, glaube ich, auch schon stark geprägt. Ja.
Wir hatten im Vorgespräch einen Punkt gemacht, den fand ich super spannend, und zwar auch wirklich ganz konkret designrelevanten Punkt, also den Punkt der Koppel, des Sattels, also alles das ist ja irgendwie gestaltet und es kann so oder so gestaltet sein. Und da ging es in dem Fall darum, dass du sagtest, andere Reiter haben teilweise ihre Pferde mit Sporen malträtiert, was du abgelehnt hast, was ja impliziert, dass Sporen nicht notwendig sind, für mich als absoluten Laien. Und vielleicht nochmal ganz kurz um diese ganzen Objekte, die da um dieses Pferd relevant sind, es sind ja viele, aber vielleicht die wichtigsten.
Naja, die wichtigsten sind natürlich das Zaumzeug, die Trense und der Sattel, die werden gebraucht. Und die sind natürlich wieder auch, die müssen sehr ergonomisch sein, die müssen dem Pferd passen oder angepasst werden, um optimal auf dem Pferd zu sitzen. Und viel wird natürlich mit Sporen und auch Peitsche geritten, aber man kann auch, zumindest wie ich es verstanden habe, man kann auch sehr viel mit Stimme und ja, mit einer Art, wie soll ich sagen, Verbindung. Das Pferd merkt ganz genau, wenn ich irgendwie aufgeregt bin oder wenn ich zögere. Das muss alles stimmen. Und dann kann man ein Pferd auch mit Stimme und ohne Sporen und Peitsche reiten. Und zum Sattel, das ist natürlich ein interessantes Produkt dahingehend, dass es ein sehr handwerkliches Produkt war und auch noch ist. Also es ist komplett aus Leder gefertigt. Und das Thema Pflege ist dann nochmal ein ganz entscheidendes. Also Sattelpflege, Pferdepflege, Beschlagen, Hufe. Also es steckt einfach unglaublich viel Know-how und Arbeit in diesem Zusammenhang mit Pferd und Reiten.
Einfach. Gut, da liegt man natürlich mit der Permakultur wirklich ziemlich, das ist ein Volltreffer. Also es ist halt dieses umfassende Pflegen, Interagieren und was du jetzt gesagt hast, eben die Stimme als Kommunikationsmittel mit einem Pferd, das ja die einzelnen Worte logischerweise nicht verstehen kann, aber dann doch bestimmte Stimmungen vermutlich aufnehmen kann.
Ja, das sind jetzt auch, also die ich will es mal Befehle nennen, waren auch weniger Worte, sondern das waren eher Laute. Und das Pferd gewöhnt sich einfach daran und reagiert da auch sehr, sehr präzise auf diese Art von Befehlen oder auf diesen Art, ich kann es auch nennen, auf diese Art von Dialog, den man da führt.
Ja, im Dialog entsteht bekanntlich das Neue. Von daher, wenn es mal ein Stück weiter zurückgeht, eben auch so zu deiner Herkunft. Also ich meine, die Pferde waren ja nicht einfach zufällig da, sondern die Pferde waren eben auch deshalb da, weil deine Eltern eben auch Landwirtschaft hatten, neben einem Handwerksbetrieb. Und da spielen ja, also bist ja im hessischen Ried groß geworden, also ein Dorf, in unmittelbarer Rheinnähe. Und da spielen ja die Jahreszeiten eine sehr große Rolle, sind sehr wahrnehmbar. Was hast du denn von dieser Naturwahrnehmung, also ob das auf am Acker war oder ob das irgendwie in den Naturschutzgebieten war, da eben mitgenommen? Also was ist da?
Naja, die Jahreszeiten waren prägend für den Jahresablauf. Dadurch, dass wir auch für die Pferde auch landwirtschaftliches Futter sozusagen gesät und geerntet haben, war das natürlich, waren das immer wichtige Punkte, Heu machen, Stroh machen, Hafer, die im Jahreslauf einfach dabei waren. Und ja, das ist ein ganz prägendes Element und ich bin da direkt am Altrhein groß geworden, an so einem Altrheinarm. Kühkopf sagt vielleicht einigen was, das ist ein großes Vogelschutzgebiet direkt vor der Haustür. Das war so mein Bewegungsfeld in Kindertagen.
Du hast dich ja in deiner Designarbeit ja sehr viel mit Taschen beschäftigt. Also hängt viel mit dem zusammen, was wir gerade besprochen haben. Also mit Anpassbarkeit, mit Ergonomie, mit natürlich aber auch mit industriellen Prozessen. Also der ganze, wir hatten ja vorhin diese Kreislaufprozesse und so weiter angesprochen. Wieso hast du Taschen gemacht, ist das eine. Und zweitens, das ist ja eine ziemliche Präzisionsarbeit, die aber mit einem sich verändernden Material zu tun hat. Da würde ich ganz gerne mal drauf gucken.
Ja, natürlich habe ich aus meiner Herkunft auch diesem Handwerk, was ich ja am Anfang auch erstmal erlernt habe, nämlich Raumausstatter, Gesellenprüfung und Meisterprüfung gemacht. Und diese Zeit hat natürlich die handwerklichen Fähigkeiten sehr geschult und auch die Umsetzungskompetenz einfach lange Jahre geschult, die dann wiederum eine gute Grundlage waren, auch mit weichen Materialien weiter umzugehen. Und was wir vorhin vom Sattel hatten und der Ergonomie, hat sich dann mit ersten Industrieprodukten gemeinsam damals mit meinen Partnern Florian Gratzun und Axel Ricker fortgesetzt. Wir haben nämlich Scout-Schulranzen dann entwickelt. Und so ein Kinderschulranzen hat ganz viel Ergonomie, Anforderungen und natürlich auch handwerkliche Abläufe, Verbindungen. Wir haben damals auch den ersten Schulranzen gemacht, der komplett trennbar war. Also wo man die verschiedenen eingesetzten Materialien trennen konnte, weil alles vernietet war. Und ja, diese Form meiner handwerklichen Ausbildung hat mir da sehr stark geholfen, das dann weiter zu übertragen auf industrielle Produkte, weil Schulranzen wurden ja Hunderttausende jedes Jahr für die Kohorte produziert. Also das war dann schon ein echtes Industrieprodukt und wir waren auch echt immer stolz, wenn wir draußen in der Stadt gelaufen sind und man hat dann halt sein Produkt bei den Kindern auf dem Rücken gesehen. Das war schon toll, ja.
Du hast eben gerade schon diesen Aspekt angesprochen, dieser Karriere oder dieses Ausbildungsgangs, also wie du eben nach dem Gesellen- und Meisterbrief, dann bist du an die Staatliche Kunsthochschule des Landes Hessen, HFG Offenbach, gegangen und hast da Produktdesign studiert. Das war ja einerseits ein Bruch für dich selbst, also sozusagen aus dem eher ländlichen Milieu dann in den städtischen Kontext zu kommen, aber es war für deine Eltern ja offenbar auch eine Enttäuschung, dass du nicht den elterlichen Betrieb übernimmst. Das heißt, es war in doppelter und dreifacher Hinsicht eine Zäsur. Und was ja auch sehr viel Mut braucht. Du bist ja nicht da geflohen oder so, sondern du hast dich entschieden, in diese Richtung zu gehen. Ich denke, das ist jetzt gerade für jüngere Hörerinnen interessant, auch zu verstehen, also wie geht eigentlich sowas? Was passiert da? Gerade wenn man es systemisch betrachtet.
Ja, das ist jetzt im Rückblick ist das natürlich besser und einfacher auch einzuordnen. Damals war es auf der einen Seite ein Bruch, es war aber auch auf der anderen Seite ein wichtiger Entwicklungsschritt für mich. Und der ist natürlich dadurch zustande gekommen, dass da schon innerlich eine hohe Reibung und eine hohe, wie soll ich sagen, auch Not war, einfach was zu verändern. Und Ja, ich glaube, das hat eine ganz schöne Zeit gedauert. Ich habe erst mit 30 angefangen, also nach der Meisterprüfung dann Design zu studieren. Also das hat ein bisschen gebraucht, aber es war einfach eine wichtige Phase, um mir klar zu werden, dass der Weg im Handwerk für mich so nicht weitergeht, sondern dass ich nochmal schauen will, wie ich einfach nochmal Entwicklung erfahre. Und das konnte ich natürlich über das Designstudium ganz hervorragend dann auch ausleben. Also die erste Zeit an der HFG Offenbach waren so anders wie mein bisheriges Leben vorher im Handwerk. Ich glaube, ich bin 2 Semester, war ich total im Flow. So, und super motiviert. Und diese Energie, die ist immer noch sehr, sehr spürbar. Ja.
Das, du bist ja, das passt auch wieder zu diesem systemischen Thema, das wir berührt haben, ja sehr stark engagiert auch, weil du hast irgendwie, bist unter anderem eben auch DDC-Mitglied, bist Mitgründer von Hessen Design und hast eben auch Firmen gegründet. Das ist ja eine Form der, also wo es so eine Firma wie ein Werkzeug wirkt, also in der Biografie, finde ich. Das heißt, ich brauche dieses Werkzeug der Firma, um irgendwelche bestimmten Produkte zu gestalten. Mich würde es nochmal interessieren, nochmal sehen, so die Abfolge der Firmen, wie das zustande kam und weil das.
Naja, aus dem Studium heraus habe ich dann mit schon erwähnten Florian Kratzun und Axel Ricker ID4, Markenagentur, gegründet, Mitte der 90er oder Ende der 90er. Noch im Studium. Also es war auch eine ganz besondere Zeit, weil ich habe angefangen zu studieren, habe habe noch gearbeitet, um unser Geld zu verdienen, und unser Sohn kam direkt auf die Welt. Also es waren so 3 Gleise, die immer parallel liefen. Aber die Energie war hoch und es war einfach eine gute Zeit. Und aus dem Studium heraus mit einem Projekt, das noch an der HFG lief, haben wir dann ID4 gegründet. Haben dann in der Wackerfabrik, das ist vor den Toren Darmstadts Richtung Odenwald, im Mühltal, eine alte Backsteinfabrik, eine 300 Quadratmeter Halle umgebaut und einen 10-Jahres-Mietvertrag abgeschlossen. Das würde man heute, glaube ich, nicht mehr so machen. Aber damals war einfach so viel Schwung und so viel Fahrt. Und das hat auch gut geklappt. So ist die erste Firma entstanden. Und und dann sind noch einige gefolgt. Ich weiß nicht, soll ich auf die anderen direkt eingehen? Oder?
Also wo es relevant ist.
Naja, wir haben dann, wie gesagt, diesen Scout-Schulranzen gemacht, haben For You-Taschen gemacht. Das war so der Nachfolger, also das Folgebehältnis, was, wenn man dann nicht mehr so klein war, dann getragen hat in der Schule. Und haben dann auch ganz neue Markenentwicklungen gemacht. Lockstoff wäre zu erwähnen, wo wir sehr, sehr umfänglich von der Markenkonzeption über die Grafik mit einem sehr, sehr guten Grafikbüro Krenk aus Darmstadt, Produktentwicklung, Produktumsetzung, bis hin zum Vertrieb eigentlich sehr, sehr umfassend alles für die Marke gemacht haben. Also Namen, alles, was man sich so vorstellen kann. Und das war auch wiederum ein sehr wichtiger Schritt und wichtige Jahre, weil die haben uns dann später in die Lage versetzt, die Marke 2 aufzubauen, die dann Florian Kratzun, also einer meiner Partner, ab einem gewissen Punkt übernommen hat. Und eine andere Marke war AdCube. Das war ein Point-of-Sale-Präsentationssystem. Diese Marke hat dann Axel Ricker übernommen und ich habe dann wieder eine neue Firma gegründet.
Also
Dialogplan war dann das nächste.
Ja. Ja, du warst ja auch einige Zeit in der Hochschule Darmstadt in der Lehre unterwegs und das ist dann mal ein Punkt, der mich auch interessiert. Also was da abgelaufen ist und was daraus hervorgegangen ist.
Ich hatte 6 Jahre einen Lehrauftrag, 5,5, also 11 Semester. Und was da sehr spannend war dran und warum ich das auch gemacht habe, war, dass die beiden Fachbereiche da im Kurs waren zum Thema Design und Nachhaltigkeit. Also ich hatte nicht nur Industriedesigner, sondern auch die Grafikdesigner und FotodesignerInnen an der Stelle. Und die haben sich teilweise dort das erste Mal so richtig getroffen. Also sie haben sich zwar auf dem Flur schon mal gesehen, aber dann sieht man, wie nicht interdisziplinär oft auch in so Schulen Fürstentümer nebeneinander herarbeiten und keine Überschneidungen haben. Das waren sehr spannende 5 Jahre. Meine Erfahrung war aber, dass das Thema Nachhaltigkeit nur ein Seitenthema war, das bespielt wurde und ich immer wieder angesetzt habe und habe gesagt, eigentlich muss das Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft ins Zentrum der Designausbildung. Und nach dieser Zeit ist aber so gut wie, ja, es ist eigentlich nichts passiert. Es ist einfach so weitergelaufen und ich habe dann meinen Lehrauftrag aufgegeben und mit 2 Designern, Simeon König und Robin Günther, Green D, also Green Day für Design, Diversity, Democracy, was man da auch immer alles dranhängen will, gegründet, Feel, Think, Action. Und es ging und geht uns darum, NachhaltigkeitspionierInnen zu unterstützen von deutschen Hochschulen und sie zu befähigen, im Prinzip wie bei einer Grassroot-Bewegung das Thema an ihre Hochschulen zu bringen. Kurz und gut, wir haben jetzt 4 Jahre gemeinsam mit der Okeanos-Stiftung in Darmstadt 4 Summer Schools gemacht. Die haben auf einem Katamaranboot stattgefunden. Und das große Überthema war natürlich Meeresschutz, Verpackungsmüll, alles was zum Thema Ozeane, auch Meeresgetier, Meerespflanzen da war unser Kernthema. Und auf einem Boot hat man relativ extreme Bedingungen. Es ist sehr wenig Platz. Man ist eine Woche auf dem Meer. Man muss irgendwie das soziale Interagieren machen und lernen. Aber auch sonst sind die Ressourcen sehr knapp und man muss mit wenig Ressourcen auskommen. Das war jetzt sehr erfolgreich, 4 Jahre. Wir sind auch weiter am Plan. Es wird auch neue Formate dazu geben. Und dazu sind wir natürlich auch auf der Suche nach Interessenten, Interessentinnen an der Stelle. Aber auch, wir freuen uns, wenn sich Unis dazu melden, die dieses Thema stärker integrieren wollen. Und natürlich UnterstützerInnen da sind wir auch auf der Suche. Das ist im Moment ein sehr aktuelles Projekt, ist jetzt von meiner Seite Ehrenamt und ich hoffe, dass wir das in dem Sinne professionalisieren können, dass ich einfach noch mehr daran arbeiten kann, an diesem Thema.
Und zwar, du bist da auch schon seit langem Mitglied der sogenannten Systemischen Expeditionsgruppe am Helm-Stierlin-Institut in Heidelberg, wo man dazu sagen muss, dass Helm-Stierlin selbst eben bedeutender Psychiater, Psychologe, Forscher war, der mit dazu beigetragen hat, dass die Familientherapie überhaupt entstanden ist in Deutschland. Und dort in Heidelberg bist du immer wieder in Workshops und sogenannten Aufstellungen dabei von Luise Beisel. Da kommt jetzt im Grunde eigentlich alles zusammen. Also da kommen die Menschen, das Systemische, sozusagen das Gestalten auch im Grunde im systemischen Raum, also ohne jetzt Objekte zu haben. Da würde ich ganz gerne mal einsteigen, dass du uns nochmal mitnimmst in dieses Thema, was das im Grunde erstmal ist, dieses systemische Aufstellungen, vielleicht auch ein Wort zu Luise Beisel und was dieser unglaubliche Begriff der systemischen Expeditionsgruppe bedeutet.
Ja, diesen Kontakt zu Luise Beisel, der ist auch 20, 25 Jahre jetzt her. Und mich hat das Thema, glaube ich, nach der ersten Aufstellung, die ich in der Gruppe gemacht habe, so gefesselt. Deshalb, weil die Luise für mich eine ganz wichtige Lehrerin ist, in vielen Belangen. Und Familienaufstellung oder auch Organisationsaufstellung. Also man kann nicht nur Familiensysteme aufstellen, sondern man kann auch Organisationen, Teams, also man kann das Ganze natürlich auch wirtschaftlich nutzen, nicht nur privat. Bedeutet, dass jemand ein Anliegen hat in der Gruppe und das Anliegen vorstellt, was er geklärt haben will. Das ist auch wichtig. Also es braucht eine klare Challenge, würde man im Design oder im Design Thinking sagen, eine Challenge. Also hier heißt es ein Anliegen. Und von den Abläufen funktioniert das so, dass Stellvertreter für Personen, jetzt in dem Falle für Familienmitglieder, in einen räumlichen Zusammenhang gestellt werden. Und derjenige oder diejenige, die aufstellt, die Szenerie von außen betrachten kann. Auch die Dynamiken, die dann in dieser Aufstellung, die vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde dauert, geführt von der Aufstellerin in dem Falle, von Luise Beisel, als wirklich sehr, sehr profunde Familientherapeutin gelenkt wird. Und das Spannende ist, einmal von außen das zu betrachten und Sachen zu sehen, die man eigentlich sonst nicht wahrnimmt. Gerade wenn es um das Thema Muster geht, Muster in Familien, die sich immer wiederholen. Das ist so ein ganz entscheidender Punkt. Und wenn man als Stellvertreterin da drinnen steht, ist es ganz erstaunlich, was man an Gefühlen, an Eindrücken, an körperlichen Befindlichkeiten wahrnimmt für diese Person, für die man steht, und was das mit einem macht. Das ist schwer zu erklären. Das hat viel mit Erfahrungswissen zu tun. Und ich kann eigentlich nur empfehlen, so eine Aufstellung, wenn man da einen Draht oder eine, ja, wenn man da Interesse dran hat, an so einer Aufstellung mal teilzunehmen.
Ich möchte jetzt, also kurz bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, irgendwie gleich nochmal einen Rückbezug machen zu diesem Thema der Permakultur, also von der systemischen Aufstellung.
Ja.
Und beides im Grunde als Designmethoden, Prinzipien mal zusammendenken. Also
Permakulturprinzipien sind, glaube ich, wie eine Art Rahmen. Und die Aufstellung ist eher, könnte eher der dynamische, prozesshafte Teil in so einem Gefüge sein. Also man kann zum Beispiel ein Produkt anhand der Prinzipien der Permakultur beschreiben und kann das in einen Kontext aufstellen. Und dann sieht man, wie das Produkt reagiert in diesem Kontext, was es braucht oder was es hemmt oder wer eigentlich die geeignete Zielgruppe wäre. Oder wie die Produktion einzuschätzen ist oder wie die Materialwahl ist. Also auch in solche Details kann man mit diesem System der Aufstellungen reinschauen. Und das beschleunigt oft Prozesse so enorm, die man gar nicht gedacht hätte, die sich aber dann an so einer Stelle zeigen können. Also es ist auch eine Art Assistenzsystem in der Entwicklung.
Ich finde es vor allem deshalb interessant, weil wir vor nicht allzu langer Zeit eben auch diesen erweiterten Double Diamond von Design Council besprochen haben. Das ist ja auch eine Methode, der auch einen systemischen Anspruch hat, aber für mich erstmal so eine diagrammatische Geschichte ist und noch relativ, sagen wir mal so, trocken. Wenn man jetzt also von dem Permakultur/systemische Aufstellungen herkommt, sieht man, dass das eben wirklich ein hervorragendes Beispiel dafür ist, dass es einfach grundlegend andere Verfahren geben kann, die also nichts mit dem zu tun haben, was irgendwie gelehrt wird oder was in der normalen Designpraxis vorkommt, die dennoch helfen, du hast ja gleich am Produkt gezeigt auch, ein Produkt anders zu betrachten und damit auch anders zu entwickeln und so.
Ja, auch dieses, also in der Aufstellung geht man ja am besten leer rein. Das ist total schwer, sich frei zu machen von Bewertungen oder sonst welchen Vorstellungen, wie irgendwas gehen sollte. Also man weiß eigentlich nicht, was passiert. Und diese Offenheit oder dieses Nichtwissen ist ein ganz entscheidender Faktor auch. Und schaut dann, was passiert, was kommt, entwickelt sich die Dynamik zwischen jetzt den Familienmitgliedern oder dem Produkt und dem Vertrieb oder wie das auch immer dann aussehen mag. Und ich glaube, das muss man auch üben, dieses freie und offene, diesen offenen Umgang. Also auch Otto Schamer, Theorie U, sagt ja auch, man muss irgendwie in einen Zustand kommen, in dieses Presencing, um weg zu sein von dem Downloading, nämlich immer schon eine Antwort zu haben, wenn der andere einem irgendwas erzählt und meine Antwort formiert sich schon, während der andere spricht, dann kann weniger Neues entstehen, wie wenn ich zuhören kann, das sacken lassen kann und dann antworte.
Ja, das versuche ich ja auch, dass irgendwie in dem Sinne deines Mottos im Dialog entsteht das Neue. Neues zwischendrin entstehen zu lassen, wie so kleine Nuggets. Wir haben jetzt diese berühmte, bekannte Abschlussfrage, die ich dir sehr gerne stelle, nämlich, was ist gut?
Gut ist, was der Liebe und dem Leben dient.
Ja, cool, es war klasse, dass du da warst, dass wir endlich das Gespräch hingekriegt haben, das zweimal verschoben wurde aus verschiedenen Gründen. Und herzlichen Dank.
Danke an dich und danke an den DEC.
Das war Kurt Friedrich im Gespräch mit Georg. In der kommenden Folge dann treffen wir Professor Dr. Ute Lewitzka. Sie ist die erste und noch einzige Professorin für Suizidologie, Selbstmordforschung. Also es ist erstaunlich zu erfahren, wie viel das auch mit Design zu tun haben kann. Wir freuen uns sehr, wenn ihr dann auch in der kommenden Woche wieder bei uns zu Gast seid. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und eine kreative Woche. Eure DDcast-Redaktion.